Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, dem letzten ESC Kompakt Live und auch der letzten Interviewausgabe, bevor es dann für uns nach Liverpool geht. Wir haben uns nochmal einen ganz besonderen Special Guest ausgesucht und eingeladen, denn er vertritt dieses Jahr beim ESC nicht nur Australien, sondern auch Buchholz in der Nordheide. Wir haben Danny von Voyager hier. Hallo Danny.
Buchholz. Ich war gestern in Buchholz. Ich habe mir Buchholz nochmal angesehen, meine Kindheit. Es war richtig schön.
Kam da auch richtig so Heimatgefühle hoch, oder?
Ja, genau.
Ein bisschen schon, ja. Ich war bei der Grundschule, wo ich war. Ich war in Trelde, wo ich also kurz vor unserer Ausreise nach Australien aufgewachsen bin. Und der Acker ist noch da. Asphaltiert haben sie die Straße auch noch nicht. Aber es war schön. Und dann habe ich auch, ich stand da so, ich hatte mir ein Auto gemietet und ich stand da so und schaute auf den Acker und dann sage ich, sag mal, ist das die Frau, bla 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 mit dem Mund? Ja, so, ja, super, hallo, dann kommen wir mal für einen Kaffee rein und so und dies und das. Und das war richtig schön, ja.
Also du bist auch noch bekannt dort.
Ja, genau. Das wäre dann meine Frage. Hast du noch Familie dort?
Nee, Familie habe ich keine. Nee, aber die haben gesagt, oh ja, ich habe dich im Hamburger Abendblatt gesehen. Ich habe da dich und ich habe die Kopie habe ich irgendwo im Keller. Warte mal.
Cool. Ja, Danny, wir haben hier im Livestream tatsächlich schon öfter über dich geredet und wir sind gar nicht zuerst auf die Idee gekommen, dich einzuladen, sondern der Hinweis kam tatsächlich aus den Kommentaren, dass wir das doch mal machen sollten und was unsere Leser uns sagen, machen wir natürlich. Und mir ist beim letzten Mal dann aufgefallen, dass du noch gar nicht als Sohn der Stadt auf Wikipedia für Buchholz geführt wirst. Und ich habe das da mal geändert.
Das musst du mir erklären.
Du kannst ja mal nachdenken.
Das ist ein Sohn der Stadt.
Ja, also mittlerweile bist du jetzt als Sohn der Stadt da und ich habe tatsächlich dich da eingefügt. Also jetzt ist es offiziell.
Super, ich freue mich.
Also wieder ein Lebensziel erreicht, würde ich sagen. Ne?
Du, eins von vielen, ja. Wenn ich noch eine kleine Statue bei der Sprötzer Grundschule kriegen möchte, das wäre natürlich, ja, das, aus Gold, bitteschön.
Ich gebe alles. Genau, wir sind jetzt aber schon mittendrin und ich wollte natürlich trotzdem auch noch meinen Co-Blogger Peter begrüßen, der auch wieder dabei ist. Hallo Peter in Hamburg. Und ansonsten, wir haben wie immer bei unseren Livestreams schon fleißig im Vorfeld Kommentare, also Fragen an dich eingesammelt. Aber ihr habt natürlich alle auch noch die Möglichkeit, hier im YouTube-Live-Chat auch Fragen zu stellen und wir versuchen, die dann weiter aufzunehmen und an Danny weiterzugeben. So, Peter, du machst dich schon entstummst dich, das heißt, du willst eine Frage stellen wahrscheinlich.
Peter aus Hamburg. Ja, genau. Dann mal los, Peter.
Also ich bin nicht gebürtig aus Hamburg, aber ich lebe schon 30 Jahre hier. Also ich habe im Prinzip die Beziehung zu Hamburg wie du zu Australien. Ne? Weil du bist ja auch ungefähr 30 Jahre in Australien, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Ja, richtig, ja. Ich bin eigentlich bin ich waschechter Australier schon mit so einem deutschen Unterton.
Ja, das darf man hier in Hamburg nicht sagen. Man ist immer noch zugereist, auch nach 30 Jahren.
Das ist wahr, ja.
Darauf bestehen die Hamburger. Sag mal, bist du denn jetzt auch in Hamburg?
Nee, ich war heute Morgen noch in Hamburg. Und jetzt bin ich in Frankfurt, denn ich fliege bald nach London zu der Hochzeit unseres Managers. Super Zeit, eine Hochzeit vor dem ESC zu machen. und dann geht's nach Liverpool. Dann Rehearsals und dann nach Liverpool.
Aber das ist doch cool.
Super. Ich genieße die ganze Zeit. Also ich bin jetzt schon, wir sind eine halbe Strecke durch, 3,5 Wochen bin ich jetzt weg von Australien. Wir haben Madrid, Amsterdam, London haben wir schon alles gemacht. Bei der australischen Botschafterin in Den Haag haben wir gespielt, bei der Residenz da. Also das war echt, also die ganze Kampagne bis jetzt war eine absolute Wonne. Ich werde auf diese Zeit zurückblicken und sagen, das war die beste Zeit meines Lebens.
Tretet ihr auf der Hochzeit auch auf?
Nee, das kann sich unser Manager leider nicht leisten. Unser Honorar ist leider zu hoch.
Gute Antwort.
Hätten wir was gewusst, hätten wir was organisiert.
Eine Spendenkampagne oder was meinst du jetzt?
Irgendwie sowas.
Ich glaube, genau. Die haben wir Lord of the Lost doch schon für den Pyroregen angekündigt.
Ja, genau.
Wir müssen gucken, dass wir uns nicht übernehmen.
Wer zahlt denn das alles? Ja. Der deutsche Steuerzahler zahlt das alles.
Genau. Wir hätten ja Crowdfunding gemacht. Aber Danny, was ich eigentlich sagen wollte ist, oder so, weshalb ich mich entstummt habe, oder wie das heißt. Du hast ja bei Thomas, Alina und Marcel schon ein cooles Interview gegeben, habe ich mir gerade nochmal reingezogen. Und an dieser Stelle, wir wollen natürlich nicht die gleichen Fragen alle nochmal stellen. Also ein paar kommen wir nicht dran vorbei, die müssen wir stellen, weil die einfach dazugehören, wenn man dich jetzt hier live im Bild sieht. Aber wir werden ansonsten auch ein paar andere Fragen stellen und dann empfehlen wir allen ESC-Kompakt-Zuschauerinnen und Zuschauern, guckt gerne mal bei ESC-Update vorbei und hört euch das an. Danny ist da wirklich großartig. Das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen, sondern das habe ich wirklich gerade echt genossen, das zu hören. Gerade diese Best of Both Worlds, ne? Also, weil du sprichst ja auch so einen leichten Akzent, das ist so witzig, ne?
Ja, du, das, ja, nach so vielen Jahren ist das schon schwer. Weißt du, ich spreche eigentlich wenig Deutsch in Australien. Also ich spreche mit meiner Mutter Deutsch, und das ist auch so auf dem Niveau eines 15-, 16-Jährigen vielleicht. Ich bin ausgewandert, als ich 11 war. Ich versuche noch, das Deutsche aufzuerhalten, aber es ist teilweise mental schwerer als Englisch. Also obwohl Deutsch meine Muttersprache eigentlich ist, fühle ich mich wohler im Englischen, besonders bei Interviews und so. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, Interviews auf Deutsch zu machen. Also es wird immer besser, so länger ich jetzt in Deutschland bin. Aber ja, das Denglisch bei mir schon so ein bisschen. Und wenn mir das Wort fehlt, dann... Aber das ist hier in den Medien sowieso egal. Die Denglischen ja alle hier. Das ist ja Communication und so. Ich höre, das ist ja kein Deutsch mehr. Wo kommen wir denn da hin?
Ja, Peter hat mir jetzt vorhin meinen schönen Spruch kaputt gemacht, weil ich wollte eigentlich sagen, Danny durfte jetzt ja einmal in der Nische proben und jetzt ist er bereit für YouTube und Spotify auch. Aber viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die wir ja alle gerne mögen. Danny, ich würde trotzdem nochmal ganz vorne anfangen und auch das musst du, glaube ich, immer wieder beantworten. Nichtsdestotrotz, sag doch bitte nochmal kurz, wie du eigentlich von Deutschland in Australien gelandet bist, was da so die Auslöser waren und wie lange du jetzt schon da bist.
Ich bin seit 1992 in Australien, seit dem Alter von 11. Ja, wir sind ausgewandert. Mein Vater ist Akademiker, hat einen Posten bekommen an der University of Western Australia und haben uns kurzfristig entschlossen, Australien ist super. Wir waren da 88 mal für ein Sabbatical für 6 Monate. Oder nee, 6 Wochen waren das sogar. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich war ja sehr jung. Und ja, ich hatte dann leider keine andere Wahl. Ich sprach kein Englisch. Es war ziemlich schwierig zu der Zeit. Meine Eltern haben mich dann ganz in eine ganz normale Grundschule gepackt. Und ich hatte dann so eine, was damals in Deutschland so populär war, so eine Matte, so ein Fukuhila und dann noch ein Rattenschwanz hinten. Und die Kinder alle, wer ist das denn hier? Und dann, ja, ein bisschen Fußball konnte ich und ich mochte Autos und so. Und dann habe ich mich so mit ein, zwei Leuten angefreundet. Aber es war wirklich schwer, die ersten paar Jahre. Ich konnte wirklich gar nichts. Und ja, man lernt, man ist gezwungen zu lernen. Und ich muss sagen, die ersten paar Jahre habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt in Australien. Und auch als Teenager und auch später wollte ich dann immer irgendwie woanders hin, in eine andere Stadt ziehen und so. Und dann habe ich auch ein bisschen in Berlin gearbeitet und gewohnt. In Göttingen habe ich ein Austauschsemester gemacht. Das war auch ganz witzig. Jura habe ich dort studiert für ein Semester. Aber eigentlich wurde ich dann mehr und mehr Australier und das Jurastudium habe ich dann auch in Australien abgeschlossen und habe dann dort auch angefangen, als Jurist zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt, also ich fühle mich doch schon irgendwie deutsch, aber doch schon irgendwie, also mehr australisch als nicht, weil ich halt eigentlich jetzt nur 3 Viertel meines Lebens in Australien und nur 1 Viertel in Deutschland. Ich meine, das geht ja irgendwie nicht anders. Aber der Bezug zu Deutschland ist auch wirklich sehr, sehr stark und deswegen finde ich das umso schöner, dass ich jetzt auch mal in Buchholz in der Nordheide rumgurken durfte und auch meine Kindheit wieder erleben. Aber es ist schon die ganze Migrantengeschichte ist schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Und Musik hat mir da sehr geholfen, besonders an Metal-Musik. Also ich bin eigentlich mit Klassik und so aufgewachsen und dann plötzlich Metal-Musik, Gegrunze und Gegröle und Nieten und Patronengürtel und alles Mögliche und also richtig harte Mucke. Aber das ist halt diese Subkultur, die Szene, die hat mir auch durch diese Migrationsgeschichte dann geholfen und hat mir auch dann geholfen, irgendwie eine Identität zu finden. Und das war sehr schön.
Was war denn der Durchbruch? Was war die Stelle, das Erlebnis, wo du gesagt hast, ich bin angekommen, ich bin Australier?
Ich glaube, als mir irgendwann mal gesagt hat, was, du bist Deutsch? Nee, du bist kein Deutsch. Und zwar hat mir ein Deutscher das gesagt. Und gesagt, nein, Deutsch bist du nicht mehr. Und gesagt, okay, ist das negativ, positiv? Und gesagt, na, es ist einfach. Und für mich ist der australische Humor dieses Self-Deprecator, dass man sich nicht selbst zu ernst nimmt. Das ist mir sehr wichtig und das ist irgendwie, kommt auch vom Britischen. Und das haben die Deutschen nicht so drauf wie die Australier, muss ich sagen. Und ich glaube, dass dieses Humor, diese ganze Selbstverarsche quasi, man hat einen Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Humor. Und ich glaube, mit dem Humor kommt auch dann die Identität. Wenn man den sprachlichen Humor dann besser, den australischen sprachlichen Humor quasi dann besser versteht als eventuell den deutschen, dann merkt man, okay, ich bin jetzt hier völlig integriert. Aber dann kann man auch wieder zurück nach Deutschland kommen und sagen, okay, das ist jetzt der Humor hier und man lebt sich schnell wieder ein. Aber ich glaube, das ist die Differenz. Also der Humor ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil der Sprache und der Integration.
Und gibt es außer Humor noch was, was dir, wenn du hier in Deutschland bist, aus Australien fehlt, was du vermisst?
Ja, es ist nicht, Australien ist sehr multikulturell, also wirklich sehr multikulturell. Es ist, und das ist Deutschland noch nicht. Es wird immer mehr, aber ich vermisse teilweise so im Straßenbild einige Gesichter, die ich dann in Australien normalerweise sehen würde. Aber eigentlich vermisse ich nicht, ich bin eher fasziniert an Deutschland und was für ein tolles Land es ist und was für Möglichkeiten es hier gibt und die ganzen Essen und Trinken und diese ganzen wunderbare deutsche Kulturgut. Und das fehlt mir ganz ehrlich gesagt manchmal in Australien ein bisschen. Diese Geschichte und die deutsche Kultur, Musik, Theater, ich meine, das kann man gar nicht vergleichen. Australien ist ein sehr junges Land und hat diese Tradition halt nicht. Und was mir auch in Australien fehlt, ist ein bisschen diese politische Aufgeschlossenheit. Und die Australier sind nicht so politisch engagiert, würde ich sagen, wie die Deutschen oder die Deutschsprachigen, besonders auch in Europa. Und das fehlt mir in Australien ein bisschen. Und das heißt, ich sehe eher die positiven Seiten an Deutschland als die negativen, muss ich sagen.
Also mein Australienbild ist sehr stark durch eine Fernsehserie geprägt.
Welche denn?
Die heißt Neighbors mit Kylie und Jason.
Ja.
Hat das irgendwas mit der Realität des australischen Alltags zu tun, was ich da
gesehen habe? Ja, doch ein bisschen. Ich meine, das ist suburban, suburban Australia. Jeder hat seinen Block, 800 Quadratmeter, Foodie, Barbecues und so. Das ist schon, ja. Vielleicht ohne das Drama und ohne das Überschwängliche, aber sonst, ja.
Hier kam gerade noch in den Kommentaren eine Frage, was ist denn eigentlich so typisches australisches Essen?
Also Barbecue machen wir wirklich schon sehr gerne. Ja, Sausage Roll. Sausage Roll ist, ich weiß nicht, ob das etwas sagt, das ist so eine Fleischpaste mit so Blätterteig umwickelt. Sausage Roll, Made Pie, was noch? Und eigentlich, ja, Sausages on the Barbecue, Steak on the Barbecue, Lamingtons und viele Sachen, die auch aus Briten dann kommen. Die Parallele wirklich zu Briten sind sehr stark. Also auch Humor und auch wie man auf die Umgangssprache und so, das ist wesentlich britischer als amerikanischer. Das heißt, wenn ich mich mit Briten unterhalte zum Beispiel, ist das gleich, man merkt gleich, okay, das ist ein Level, ein Niveau, wobei das bei Amerikanern ist noch ein bisschen, muss man sich noch aneinander ein bisschen gewöhnen.
Und du hast jetzt gerade erzählt, wie du nach Australien gekommen bist. Wie bist du denn dann eigentlich zur Musik gekommen?
Also ich habe Musik sehr früh angefangen. Klavier habe ich sehr früh angefangen, Geige. Ich habe übrigens meinen ersten Klavierlehrer vorgestern getroffen. Das war wunderschön. Ich habe mit ihm ein paar wunderbare Stunden verbracht. Und er hat sich auch an mich erinnert, als ein sehr energiegeladener, begabter kleiner Junge. Ich sage, ja, okay, das ist sehr diplomatisch, habe ich immer gesagt. Naja, hat er einigermaßen recht behalten, ja. Also meine Eltern waren schon immer sehr darauf, dass ich dann musikalisch auch weitermache. Ich habe auch sehr früh dann Konzerte gegeben. Und es war alles Klassik, bis auf so Eurovision-Sachen, so die Platten, Eurovision-Platten, die meine Eltern da hatten, da habe ich auch schon so ein bisschen Popmusik mitbekommen, obwohl das eigentlich nicht so richtig Mainstream war und ist, aber trotzdem. Und dann in Australien einfach immer weitergemacht. Ich hatte immer wahnsinnig tolle Klavierlehrer und auch Geigenlehrer. Geige habe ich dann später auch leider aufgehört. Klavier habe ich dann weitergemacht. Habe ein Musik-Scholarship bekommen, ein Stipendium bekommen zu so einer privaten jungen Schule, was der absolute Horror war. Ich hasste es, ich hasste jeden Tag dort, weil Musik und so waren nicht besonders begehrt. Das war alles Sport, Sport, Sport. Australien ist Sport besessen. Und Kultur, Musik, Literatur, das ist denen eigentlich schnurzpiep egal, solange du hier mit dem Ball richtig umgehen kannst. Der Ball, der übrigens nicht rund ist, also dann muss ich mich auch noch mal dran gewöhnen. Mhm. Ja, und das habe ich halt dann fortgeführt, bis dann diese Metal-Szene kam, die Metal-Tage, und dann ja wurde das richtig hart und richtig richtig gebolze, und dann habe ich wieder meine melodiösen Wurzeln wieder gefunden und habe dann an der Uni die Band Voyager gegründet, weil keiner hat so Melodic Metal mit Keyboards gespielt. Also es war ein bisschen verpönt. Wir mochten so symphonischen Progressive Power Metal, wie wenn wir das aus Europa dann kannten. Und da waren zwei oder drei Leute, die das auch gut fanden. Und so hat Voyager dann angefangen. Jahre 99. Ich war der Jüngste in der Band, jetzt bin ich der Älteste. Aber diese Besatzung haben wir schon seit 12 Jahren. Also ist nicht schlecht.
Sag mal, warst du erst Jurist geworden, als Voyager schon gab? Also Volljurist?
Ja, 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 Voyager habe ich immer parallel dazu gemacht. Ich hatte immer sehr nette Arbeitgeber, die total dahinter standen, haben gesagt, okay, du willst eine Tour machen. Jetzt ist bis den Monat weg. Mein ganzer Urlaub war natürlich dann immer für Tour und so verbraucht. Und ja, ich habe das auch bewusst gemacht, denn ich wollte halt Karriere machen als Anwalt, oder ich wollte einen richtigen Job haben und dann nebenbei auch die Band als ernstes Hobby weitermachen. Und das zeigt, dass es auch klappt. Es geht wirklich. Ich sehe zu viele Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt nur Band und versuche das, und dann sind sie 5 Jahre, 7 Jahre lang dabei, und dann am Ende wird nichts draus, und dann haben sie die besten Jahre ihres Lebens verschwendet, und dann sitzen sie da und sagen, was mache ich jetzt? Ich kann nichts anderes. Deswegen war das für mich immer sehr, sehr wichtig, quasi auf zwei Schienen Karriere zu machen. Karriere, gut, diesen Job zu haben und Voyager immer als ernstes Hobby weiterzumachen. Und nach einer Weile wird das dann wirklich so ernst, dass man sagen kann, okay, das muss man jetzt auch quasi wie ein Business handhaben. Das ist jetzt nicht nur Spaß und so, sondern man muss auch, wenn man so eine große Tour macht, muss man da auch Spreadsheets und Budgets und alles Mögliche machen. Und das ist dann der weniger spaßige Teil der Band.
Ja. Und du bist ja, du machst ja Migrationsrecht. Hatte da deine eigene Geschichte, war die der Grund dafür, warum du in die Richtung gegangen bist?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe, gut, meine eigene Migrationsgeschichte, ja, vielleicht. Ich habe mich immer ich hatte immer riesengroßes Interesse am diplomatischen Dienst. Ich hatte immer großes Interesse an Pässen, und ich finde unnütze Bürokratie unglaublich faszinierend und witzig. Und sich da durchzuschlagen, ja, das finde ich total, je absurder, desto besser. Es gibt ein Buch, Bureaucratic Tourism, und da wird vorgeschlagen, geh mal in die Türkei zum Beispiel und versuch da irgendwie was zu beantragen. Und dann schlag dich da durch die Behörden durch und schau mal. Und das ist der Bureaucratic Tourism dann.
Kannst du aber auch gut in Deutschland machen.
Das kannst du auch in Deutschland machen, das ist richtig. und ich habe dann irgendwie immer gesagt, nee, das interessiert mich, Pässe interessieren mich, andere Kulturen, andere Länder, Musik und sowas. Und dann habe ich gesagt, Einwanderungsrecht ist fantastisch für mich, weil ich liebe Bürokratie und ich liebe andere Länder und ich liebe andere Kulturen, und ich kann eigentlich relativ gut mit Leuten aus aller Welt umgehen, und weil ich ein Interesse an ihnen habe, ein Interesse an diversen Kulturen. Und das noch zu kombinieren mit Migration und auch Leuten zu helfen, wir machen auch viel Flüchtlingsrecht und so weiter, das ist schon, also das ist die ideale Arbeit für mich eigentlich. Und man kann auch kreativ sein. Ist natürlich ein sehr konservativer Beruf, das heißt, im Gerichtssaal und so muss ja natürlich Haare hoch und dann Anzug und so und schön brav aussehen, aber manche Richter finden das auch ganz cool, was ich mache. Und besonders die Rechtsanwälte und auch die Rechtsanwaltskammer in Australien, ich habe auch jetzt alle möglichen Interviews von den Rechtsanwaltskammern überall in der Welt und besonders auch in Europa, die haben auch Interesse, wie das nun ist, dass man diese zwei Karrieren vereinbaren kann. Und das finde ich auch sehr schön.
Bist du eigentlich Partner in der eigenen Kanzlei, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir sind zwei Partner und haben 30 Angestellte.
Und du hast gerade gesagt, dass dir vor allem auch dieses Helfen Spaß macht, und die Kehrseite ist ja gerade in deinem Bereich auch, dass es immer mal wieder Fälle gibt, bei denen man nicht helfen kann. Hast du da irgendwie Probleme auch damit oder wie schaffst du das dann auch irgendwann zu sagen, so jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich wieder meins?
Man muss sich natürlich auch ein bisschen abhärten. Man kann nicht emotional immer bei jedem Fall dabei sein. Ich bin ein relativ emotionaler Mensch, das kommt auch in der Musik durch und ich glaube, das hilft auch. Die Leute verstehen dann, dass ich dann wirklich mich um sie kümmere und dass es mir das auch wichtig ist, es zu gewinnen. Aber am Ende des Tages muss man einfach ehrlich sein und sagen, das wird nichts. Ich verkaufe keine Träume. Das möchte ich nicht. Und ich bin am Anfang, und das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer am Anfang, man muss immer ehrlich sein. Man muss sagen, okay, wenn das ein schwieriger Fall ist, so und so Prozent, das wird wahrscheinlich nichts. Wir können es trotzdem noch versuchen. Aber wenn man dann diese Erfolge hat, zum Beispiel eine Familie, jetzt hatten wir vor 4 Tagen eine Familie, die seit 10 Jahren, wir haben die Kanzlei seit 10 Jahren, das wird Fall Nummer 3 bei uns. Die haben ein behindertes Kind, schwer behindertes Kind, die haben versucht, ihre Permanent Residence zu bekommen. Tribunale, Appellation, Berufung, hin und zurück, alles Mögliche, ein Wahnsinnsstress für die ganze Familie. Endlich haben sie ihr Visum bekommen. Und diesen Anruf dann zu machen und sagen, hey, ihr dürft bleiben nach so vielen Jahren, das sind einfach die schönsten Momente. Das kann man nicht bezahlen. Also, dann hört man am anderen Ende der Strippe die Person, die schluchzt einfach vor Glück. Und das finde ich wirklich das Schöne an meinem Beruf. Ist nicht immer schön, ist teilweise auch sehr traurig, aber das mag ich gern.
Also ich könnte jetzt stundenlang dazu noch mit dir reden, weil das ist mörderspannend und ich finde auch stark, dass du gesagt hast, es ist ein kreativer Beruf.
Ja.
Ne, weil ich glaube das auch. Und da konnte ich dann sofort relaten. Aber irgendwie, Benni, müssen wir ja mal zum ESC kommen, ne?
Wir müssen gleich zum ESC kommen. Ich wollte nur einmal, wir haben gerade ja schon die Voyager-Band-Geschichte gestreift zumindest. Ich wollte dich aber trotzdem nochmal bitten, dass du vielleicht die anderen, auch wenn sie heute nicht dabei bist, aber einmal uns kurz vorstellst, wer da eigentlich noch so außer dir dazugehört, damit wir die auch zumindest so ein bisschen kennenlernen.
Gerne. Okay, wir haben Scott. Eine Gitarre. Scott ist Gitarrenlehrer und ist eigentlich der Groover in der Band. Also die ganzen, ich komme so eher aus dem neoklassischen Bereich. Das heißt, die ersten 3 Alben waren alle so gefrickelt, wie man so auch schön auf Deutsch sagt. Seitdem er in der Band ist, ist das so ein bisschen groovier geworden. Immer noch mit meinen Melodiebögen und so. Also das ist Scott. Simone arbeitet im Musikgeschäft. Sie leidet unter schrecklichen Migränen und dass sie das überhaupt noch alles durchzieht, ist Wahnsinn. Also wir haben Konzerte mir gegeben, wo sie wirklich das durchzieht und am Ende einfach, sie kann nichts mehr sehen, weil sie ist geblendet von der Migräne, also richtig krass. Aber sie arbeitet ein paar Tage die Woche im Musikgeschäft. Sie ist eine absolute Virtuosin, wie ihr auch im Videoclip wahrscheinlich schon gesehen habt. Das Solo, was sie da im Video macht, das ist nix. Ich meine, das haben wir ein bisschen... da war viel mehr gefrickelt, da war ich noch gesagt, nee, jetzt lassen wir mal ein bisschen zurück. Und dann haben wir noch Alex, den Bassisten und auch Vokalisten, der auch ziemlich viel zum Vocal beiträgt. Der hat diese wahnsinnig tollen, geraspelten Screams, das kann ich einfach nicht machen. Dieses, ja! Und als ich entdeckt habe, dass er das machen konnte, haben wir gesagt, okay, davon müssen wir mehr reinbringen. Er ist Graphic Designer, macht auch Konzerte neben, also Gigs, Cover-Gigs in Kneipen und so am Wochenende. Verdient sich damit seine Groschen. Auch zusammen mit Ash, dem Drummer, wie heißt Animal from the Muppets, wie viele ihn nennen, so wie er da hinterm Drumkit sitzt. Er ist Graphic Designer, er macht auch die ganzen Cover-Art, die ganzen T-Shirts und so für die Band. Er ist unglaublich kreativ. Er war, nicht Professor, sondern Lecturer, wie heißt das auf Deutsch?
Dozent.
Dozent, ja. Für Graphic Design an diversen Universitäten in Westaustralien und macht auch viele Freelance-Sachen und ist einfach ein Freak, was der machen kann. Wir haben schon öfters versucht, andere Leute anzuheuern für Cover Art und so, aber das kommt nie so gut raus, wie wenn er das macht. Also. Ja, das ist die Band. Also alle haben mit Musik und kreativ irgendwas zu tun. Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt total Left-Brain-Lawyer macht. Also das ist ja ziemlich weit entfernt von der Musik, obwohl, wie Peter auch schon gesagt hat, es ist kreativ. Interessante Story. Ich hatte mal einen Klienten, der hatte einen sehr schweren Fall, einen sehr emotionalen Fall. Und am Ende der Besprechung sagte er, Daniel, I really like your music. Und ich sage, okay, super. Said, I listened to your music, I enjoyed your music, and I thought you would understand my situation and you would understand my case and you would be creative enough to find me a solution. Da habe ich gesagt, okay, das ist natürlich super, dass ich von der Musik aus, dass jemand quasi gesehen hat, okay, dieser Typ wird mir auch juristisch weiterhelfen. Und das, dieser Crossover, das war ein richtig schöner Moment, wo die zwei Welten quasi dann zusammenkommen. Normalerweise halte ich meine zwei Welten sehr weit auseinander, weil, wie gesagt, Juristerei sehr konservativ und nicht alle finden das toll, dass ich dann in der Weltgeschichte rumreise und anstatt ihre Visa-Angelegenheiten machen beim ESC dann mal da weitermachen. Das mögen sie auch nicht besonders.
Peter, bist du noch bei uns? Ja.
Ja, ich habe schon so oft reingequatscht, das wollte ich nicht schon wieder machen.
Ich kann mich an die Frage gar nicht mehr erinnern.
Wir wollten ja langsam zum ESC rüber.
Richtig, der ESC, ja.
Erzähl mal ganz kurz, ihr habt ja jetzt schon relativ, also dafür, dass ihr am weitesten weg angereist seid, habt ihr eigentlich schon eine hohe Intensität, weil ihr so viele Promokonzerte gemacht habt, eine hohe Intensität in der Bubble gefunden. Ihr habt da, glaube ich, allein drei Konzerte, also drei dieser Promokonzerte gemacht. Erzähl mal so deine 1, 2, 3 stärksten Eindrücke, gerade auch in Bezug auf das Teilnehmerfeld, den Jahrgang 2023.
Ist ein super Jahrgang. Man fühlt sich teilweise auf diesen Events wie auf dem School Bandcamp. Alle im Bus, alle irgendwie, alle machen Spaß, es ist relaxed, alle sind irgendwie, ja, das ist etwas sehr Schönes und sehr Natürliches. Die Pre-Partys sind teilweise super chaotisch, also Madrid war absolut chaotisch. Ich weiß, viele Leute hatten Probleme mit dem Sound. Für uns war das einfach so kathartisch, da einfach auf die Bühne zu kommen. Wir haben monatelang schnacken wir über unsere Musik und reden und spielen sie nicht. Und plötzlich dürfen wir auf die Bühne und dann 3 Minuten so. Also, und das war so schön, endlich auf dieser Bühne sein zu dürfen und zu spielen. Wir haben da gelernt, wir müssen unsere Energie ein bisschen zügeln, denn es war alles ein bisschen zu viel. Ich habe Hand aufgeschlagen, beim ersten, beim zweiten auch noch. Egal. Aber die Atmosphäre war richtig super und man lernt die anderen Leute kennen, die anderen sind super nett, also ich kann jetzt keinen nennen, der oder die nicht nett waren. Klar, jeder hat seine Macken oder was weiß ich und man sagt, okay, du bist so, das verstehe ich, kein Problem, aber generell sind alle super nett, die Fans sind super nett, wir sind dieses extreme Nerd-Fandom ja schon eigentlich gewohnt aus der Metal-Szene und es ist so erfrischend zu sehen, dass das auch in dieser Szene ist, nur halt millionenfach größer. Natürlich beantwortet man immer da 1000-mal die gleichen Fragen, aber ist doch egal. Für die Leute ist es das erste Mal, wie sie diese Frage stellen, das ist das erste Mal, wie sie die Antwort hören und man kann immer eine andere Antwort geben, um es ein bisschen interessanter zu machen. Amsterdam war super, 5000 im Publikum und dann noch live gestreamt, also Hammer. Wir haben dann auch noch irgendwie Pyrotechnik haben wir bekommen. Wir haben uns nicht erzählt, wann, aber irgendwann kam dann und wir so, oh, cool, auf der Bühne. Und dann haben wir noch ein Konzert in Den Haag gemacht bei der australischen Botschaft oder der Residenz des australischen Botschafterin. Das war sehr schön. Ein sehr formelles Dinner und dann noch eine Party mit den ganzen Diplomaten. Das war cool. Die Diplomaten haben gesagt, hey, dieser Song ist so ein richtiger Song für Europa jetzt. Die Instabilität, das ganze Chaos, Krieg und so weiter, promise me it's gonna be alright. Das resoniert mit uns. Und das fand ich auch ein sehr interessanter Ansichtspunkt. Und dann kam London, auch super, ich meine, super organisiert, super Konzert. Das war eigentlich, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt richtig im Rhythmus drin, wann geht's weiter? Nach 3 Minuten, oh, jetzt müssen wir wieder aufhören. Weißt du? Mhm. Deswegen war das kathartisch für uns, am Donnerstagabend, letzten Donnerstag, ein Konzert, unser eigenes Headliner-Konzert, in kleinen, verschwitzten Club, vor 300 Leuten, einfach alles gegeben. Das war richtig schön, das zu machen.
Ah, wo?
Und bitte?
Das war dieses Konzert, das Clubkonzert?
Das war das Clubkonzert in London, im Boston Music Room. Ja, wir haben ungefähr 1:20 gespielt oder so, also wie wir das halt gewohnt sind. Und es war einfach richtig super. Und man merkt, okay, das ist quasi unsere Headquarters. Und das war wirklich, wie gesagt, sehr kathartisch für uns, denn im Fernsehen und vor Kameras und so ist das nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, als Liveband müssen wir halt lernen, unsere Energie darauf zu zügeln und dass man nicht einfach wie wild und in der Bühne rumläuft, sondern auch merkt, ah, hier sind noch Kameras und unter Umständen gucken da 160 Millionen Leute auf diese Kameras und die wissen nicht, wie der Vibe ist im Saal. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig und wir lernen bei jedem Mal, wo wir diese Konzerte geben, auch beim Vorentscheid in Australien, lernen wir jedes Mal besser, wie das eigentlich geht.
Habt ihr in Amsterdam auch deutsche Band, Lord of the Lost, kennengelernt?
Ja, wir haben Lord of the Lost gelernt, Chris und die Jungs, ganz nett, die sind ja auch alle aus Hamburg, bis auf den einen, glaube ich, der kommt aus Osterode. Und ja, es ist halt, wir kennen die gleichen Leute, wir haben mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Bands getourt. Es war richtig erfrischend, als ob wir einander schon seit einer Ewigkeit kennen. Und viele machen ja den Vergleich zwischen uns und Lord of the Lost. Also ich finde, der Vergleich ist nicht ganz angepasst. Gut, wir sind in der Metal-Sparte, aber wie schon vorher gesagt, ich meine, das sind ganz unterschiedliche Songs. Wir sind Synthie-Metal mit Keyboards und so 80er und sie machen so German Gothic-Glitter-Metal. Das ist gut, das ist Metal, aber es ist so verschieden. Und das finde ich das Schöne daran, dass wirklich dieses Jahr Metal ist so vielfältig, dass Leute sagen können, hey, wusste ja gar nicht, dass es so viele interessante Metal-Stilrichtungen gibt. Und deswegen hoffe ich, dass vielleicht das Jahr für Metal wird. Aber nee, super Jungs, wir kommen auch gut klar. Und ich glaube, diese ein bisschen Konkurrenz ist natürlich da. Der Chris hat mich so angeschaut, na, wer bist du denn? Ich ihn auch so. Na, wer glitzert mehr? Ja. Nein, es war super, richtig nett. Und die Jungs sind jetzt, glaube ich, auf Tournee in Südamerika. Bin ich voll neidisch drauf, aber die werden es natürlich super drauf haben, wenn sie dann in Liverpool landen. Die werden sagen, okay, wir haben jetzt Konzert nach Konzert nach Konzert, aber die werden, glaube ich, ziemlich müde sein, muss ich sagen. Nach so einer Tour und so vielen Flügen. Naja.
Also ihr habt ja quasi den gesamten Jahrgang jetzt kennengelernt auf dieser Promotour, aber ausgerechnet Andrew seht ihr erst in Liverpool wieder.
Schade. Die ganze Sache mit Andrew war witzig. Wir haben das echt, diesen Song gemacht, einfach nur, um seine Reaktion zu sehen. Und gesagt, ey, Andrew wird das sicherlich geil finden. Und er hat uns auch ein Video geschickt mit seiner Reaktion und so. Und er ist richtig nett, er steht auf Metal. Und ich finde den Song auch wirklich gut. Ich weiß, ist nicht der populärste und so, aber ich finde, als Pop-Song ist er richtig gut, richtig eingängig und er gefällt mir wirklich gut. Um auf deine Frage zurückzukommen, Peter, mit den anderen Künstlern und so, die wir da kennengelernt haben, und Favoriten. Also momentan sind meine Top 4, das kann ich euch verraten, Österreich, Thea und Salena sind einfach genial, die sind super, das sind auch super Menschen. Also wir haben direkt mit denen angefreundet, wir texten einander auch mal jetzt und machen Witze und was, also richtig super. Der Song ist geil, die sind super Künstler und können super singen, also wirklich fantastisch. Mir gefällt Riley unglaublich, dieser Song ist richtig geil, Breaking My Heart. Wenn man das live sieht, die Produktion, boah, das ist so, das poppt einfach aus den Lautsprechern so raus und du kannst einfach nicht, du musst mitmachen. Vesna ist super, die Tschechin finde ich ganz, ganz toll. Für mich als Liebhaber von Sprachen und von diversen Kulturen und so finde ich das super, dass sie da Bulgarisch, Ukrainisch und Tschechisch da und besonders das Schwestern und dieses Zusammensein und so, das finde ich besonders wichtig jetzt. Finnland ist super, Gustav ist der Hammer. Gustav, am Anfang mochte ich den Song überhaupt nicht, aber der bringt einfach die Party. Der bringt die Party und es ist einfach, wenn dieser and when the world's got me going crazy, alle so, yeah, es ist der Party-Song. Und er macht das richtig gut. Ich könnte noch weiterschlagen, aber es gibt so viele gute Künstler. Es ist ein tolles Jahr.
Ich wollte gerade sagen, Danny, sonst muss ich immer Peter hier unter Kontrolle halten, aber heute muss ich tatsächlich nach dir ein bisschen gucken. Man merkt aber schon, was ich vorher ja gar nicht wusste, was ich aber durch dein Interview bei ESC Update jetzt gelernt habe, was für ein riesen ESC-Fan du schon bist. Deswegen, ich würde das jetzt aber gerade mal kurz ausklammern. Alle, die es noch interessiert, können sich die ESC-Update-Folge noch nachhören, denn was wir natürlich auf jeden Fall noch machen müssen, ist über euren Song zu sprechen und ja, das, was Liverpool vielleicht erwartet. Deswegen sag doch nochmal, du hast gerade schon angerissen, Promise Me It's Gonna Be Alright, was der Song vielleicht auch bedeuten kann, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie der entstanden ist und was er speziell für dich als Sänger eben auch bedeutet, was du mit dem Text übermitteln willst.
Also, ja, also wie der Song entstanden ist. Also es entsteht immer irgendwie eine Melodie, ob das in der Dusche ist oder irgendwie beim Frühstück oder was weiß ich. Irgendwann ist es so, okay, das ist cool, cool, cool. Und, oder man spielt einfach mit dem Keyboard so und macht dieser Rhythmus, den mocht, der ist bei mir schon Jahren im Kopf, dieser und dann ein bisschen Synthi und dann habe ich gesagt, okay, bei Dreamer letzten Jahr haben wir uns da richtig Gas gegeben, gleich Gas gegeben, aber hier haben wir gesagt, nee, das muss mysteriös sein. Ich will, dass jemand, der den Song zum ersten Mal hört, nicht gleich weiß, dass das Metal oder Rock ist. Die werden denken, oh, das ist eine coole Elektronummer. Und dann muss es sich quasi öffnen. Also die müsst ihr, have you ever done anything like this before? Und dieses Wiederholen. Have you ever done anything like this before? So, das ist dieses Ungewisse. Ob das nun das Ungewisse am Leben ist oder ob man etwas zum ersten Mal probiert oder was weiß ich. Und dann muss es sich quasi öffnen und dann muss irgendwie so ein bisschen Licht reinkommen. Und dann muss Hoffnung reinkommen. Und dann muss der Zuschauer, der Zuhörer quasi da rausgerissen werden und okay, es ist eine Rocknummer und es ist Energie. Und das Schöne ist, das sieht man bei den Reaction-Videos. Ich hab mir wahrscheinlich schon alle angeguckt, weil ich das einfach super finde, wie die Leute darauf reagieren. Und so, wow, this is Rock, ja. Einige Leute können überhaupt nichts mit anfangen, die sagen, ja, das ist ja, das, was ist denn das jetzt? Ist das Elektropop? Ist das jetzt Rock? Ist das jetzt Metal? Ich weiß jetzt gar nicht. Und das ist super. Das gefällt mir. Wenn das Leute zum Denken bringt, dann gefällt mir das. Dann muss es wieder quasi zurückgehen, pull back und wieder diese cruisy Mystery muss dabei sein. Also wenn man ein Auto fährt, so und dann wieder Rock, Chorus muss wieder da sein, aber ein bisschen was anderes. Also dieses oh, oh, geht ja dann oh, 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 bisschen was anderes, auch wieder positiver. Und dann positiv, positiv, promise me it's gonna be on und dann zack, dann geht's den Bach runter und es wird, alles wird zerstört. Alle, der Protagonist ist dann quasi am Boden, der sagt, ich kann nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, ich bin frustriert, ich bin ärgerlich, ob das nun Corona, die 2 Jahre Lockdown oder was weiß ich war, das übrigens auch, Metal war sehr populär in dieser Zeit, weil viele Leute diese Aggression hatten, ich darf nicht raus, dann höre ich mal lieber Metal-Musik. Und dieser Breakdown mit dem Growl, ganz ehrlich gesagt, wussten wir nicht, ob wir wollten es reintun, dann haben wir mit dem Produzenten gesprochen, ich weiß nicht, vielleicht nicht, vielleicht ist das zu, sagt er, nee, packen wir rein, auf jeden Fall, es ist super. Und die Reaktion wieder, es ist genial, wenn die Leute das sehen. Ich meine, für uns ist es nichts Neues, aber wenn die Leute sehen, ah, das ist so, aber es geht nicht weiter. Es ist nur dieser eine Moment, dieser Moment der Intensität. Und dann beruhigt sich das alles wieder und es kommt wieder raus, dieses Lifting. Und nur Synthi und dann Drums ist auch ein super, eine Eurovision-Technik. Nur Synth, Vokal und Drums und dann Mountaintop Guitar Solo, Guitar Solo und dann positiv am Ende. Das habe ich mir eigentlich so vorgestellt als Staging, dass man quasi durch diese 3 Minuten, in 3 Minuten ist keine lange Zeit, aber in diesen 3 Minuten, dass man den Zuschauer dann quasi auf diese Reise mitnimmt und ihn dann am anderen Ende ausspuckt und sagt, bitte, fühlst du dich jetzt gut? Ich hoffe.
Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Wie wird diese Reise dann auf der Bühne umgesetzt?
Tja, also ich möchte auf jeden Fall den 80er-Vibe beibehalten. Das ist sehr wichtig, weil es ist halt 80er. Es ist Depeche Mode, es ist Duran Duran, es ist Tears for Fears, es ist Modern Talking, eine meiner Lieblingsbands. Ja, ich habe es hier gesagt, ja, ja. ja, kennt keine Sau in Australien. Modern Talking, was? Kenne ich nicht. Kennt keiner. Als ich das angefangen habe, auf Partys zu spielen, alle so, was ist das denn? That's pretty cool. Yes, yes, you're my heart, you're my soul, it's the best. Atlantis is calling, egal. Und dann, ja, so diese 80er-Sachen, das will ich irgendwie auch beibehalten. Und ich möchte, dass das Lichtspiel uns nicht überschwänglich quasi beeinträchtigt. Weil wir sind schon fünf Leute, fünf kritische Bandmitglieder. Ich hab im vorherigen Interview gesagt, wenn du jetzt einfach 3 Minuten lang Pyrotechnik machst als Band und so, dann denken die Leute, was ist denn das? Viele Leute hören sich den Song zum ersten Mal an, sie müssen auf diese Reise kommen und es muss sachte kommen und dann muss es richtig brennen. Und deswegen ist es lichttechnisch sehr, sehr wichtig, dass wir das hinkriegen, dass es nicht zu überschwänglich ist, aber doch überschwänglich genug, um Eurovision zu sein. Und da kann ich euch versprechen, dass Australien bringt immer etwas Kleines Besonderes mit und das machen wir auch dieses Jahr, damit es so richtig 80er wird. Diesen 80er Synthie-Vibe, der muss sein, darauf bestehe ich.
Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Peter, wir müssen langsam in die Schlussrunde einbiegen und tatsächlich, ich würde dir eine letzte Frage überlassen.
Ja, es ist eine kleine Kombi-Frage. Also zunächst mal, Danny, muss ich nochmal feedbacken, dass du Riley genannt hast, ist ganz großes Kino. Das glaube ich nämlich auch. Wir werden noch staunen, wie weit Riley kommt. Ne?
Ich glaube auch. Der Song, ja, es ist so zuckersüß irgendwie, aber auch irgendwie hart. Der ist bei mir auf Dauer. Das kann ich, ja, viele, was? Verstehe ich gar nicht. Aber nee, ist richtig geil.
Ich habe meinen Wecker jetzt mit Riley programmiert in diesem Tag.
Ja?
Das wollte ich gar nicht loswerden. Du hast auch von der Musik erzählt, also du hast erstmal erzählt, dass dein liebstes ESC-Lied Teach-In Ding-a-Dong ist.
Ja.
Und in dem Kontext hast du auch erzählt, dass du mit der Musik, auch die deine Mama gehört hat, groß geworden bist und hast ein paar deutsche Schlager-Ikonen genannt, aber neben ABBA auch noch Hildegard Knief.
Natürlich.
Ich ganz großes Kino finde. Und die Schlussfrage soll sein, 2 Lieblingssongs. Einen von ABBA und einen von Hildegard Knief.
Einen von ABBA. Ja, aber wir haben so viele. Weißt du, ABBA ist eigentlich die Traumband, weil ABBA sehr komplizierte Musik macht, die als Popmusik rüberkommt. Und die kann man auch so auf 2 Leveln hören. Und das möchte ich auch mit Voyager erreichen. Oh, so viele. Ich sag einfach Money, Money. Ja, Waterloo ist gut, aber Money, Money ist einfach dieses. Ich sag Money, Money, Money. Und bei Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen. Das ist einfach. Das ist der Titelsong für meine ESC-Reise dieses Jahr. Für mich sollen sämtliche Wunder begegnen. Das ist einfach so ein schöner Song. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingslied. Aber es gibt so viele tolle deutsche Schlager, Marianne Rosenberg, und ich höre auch Wolfgang Petri und sowas höre ich auch immer ganz gerne, immer noch. Auch aus meiner Kindheit, so viele tolle Sachen. Und ich glaube, meine Liebe zur Melodie kommt wirklich aus dem Eurovision Song Contest, weil Melodie besonders damals war das A und O, wie meine Mutter immer gesagt hat. Und das ist immer noch für mich unglaublich wichtig. Wenn die Melodie stimmt, dann stimmt alles.
Eigentlich kann man kein schöneres Schlusswort wählen, oder? Lieber Danny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön mit dir. Sehr intensives Gespräch. Und Peter hat zwischendurch schon mal gesagt, wir hätten, glaube ich, noch ewig weiterreden können. Aber Sorry. Du hast ja wahrscheinlich auch noch viele andere Interviews in den kommenden Tagen. Und ja, wir wünschen dir jetzt erstmal und euch alles Gute für Liverpool. Da sehen wir uns dann vielleicht auch wieder. Und ja, sind sehr gespannt, wohin euch eure Reise dann noch führen wird.
Vielen Dank. War mir eine große Freude. Sorry, dass ich ein bisschen zu viel gelabert habe, aber das hat mir echt Spaß gemacht.
Darum geht's ja. Ist alles gut.
Ich wollte euch eigentlich noch fragen, was sind eure Top 5 eigentlich?
Top 5?
Okay, Top 3. Fassen wir es kurz. Wir haben noch eine Minute, bis wir bei 45 sind.
Okay. Also, ich fange mal an. Ich bin in diesem Jahr so ein bisschen langweilig unterwegs, weil ich tatsächlich auch Schweden und Finnland ganz vorne habe, wie ja die meisten.
Okay.
Und wirklich, also Loreen kann, glaube ich, veröffentlichen, was sie will, seit 2012 oder noch früher, seit 2011, seit sie zum ersten Mal im Melodiefestivalen war.
Ja.
Jedes Lied hätte ich sofort gekauft und deswegen, dass sie jetzt wieder da ist, ist für mich echt der Hit Ja, ich bin Team Loreen.
Okay, super. Hast du die Version, hast du bei Eurovision A Little Bit More die Version gehört, die sie im Studio gemacht haben mit diesen ganzen Synths und so?
Ja, habe ich.
Hammer.
Cool,
So
oder?
mit Hall, super, also richtig schön. Also ja, da kann ich
Ja.
dir recht geben. Also Euphoria ist wirklich eins. Ich meine, das ist eine langweilige Antwort auf die Frage, welches ist der beste Eurovision-Song? Aber als Songwriter ist das unglaublich.
Ja.
Unglaubliche, unglaubliche Exekution und der Song selbst ist einfach fantastisch. Okay, das sind deine Top. Du hast mir nur zwei gesagt, aber ich verzeih es dir, Peter.
Also die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich um diese Zeit im Jahr eigentlich fast jeden Song super finde. Aber wenn ich drei auswählen dürfte, also über Riley habe ich mich ja schon ausgelassen, im Moment
Ja.
war mein Wecker. Und Finnland muss ich sagen, weil das finde ich einfach großartig. Und beim dritten, also weiß ich nicht, ich sag mal was ein bisschen kantigeres, also provokanteres, kannte ich nicht. Solo aus Polen, also blank.
Nein, nein, ist auch einer von mein Topf ist auch drin. Geil, super. Das ist der zuckersüße Sommerhit, den wir alle gebraucht haben.
Aber ich kann
Geil.
auch was nennen, also wie das halt so ist um diese
Aber ich
Zeit.
glaube, bei Finnland ist es interessant. Ich glaube, Finnland, der wird das richtig gut machen. Und wäre es natürlich wird Voyager gewinnen und Australien wird gewinnen. Das muss ich ja so sagen. Aber wenn ein finnischer Song in finnischer Sprache gewinnt, das wäre doch mal was, oder? Ich meine, es ist, glaube ich, Finnisch wurde, glaube ich, gewählt zur 162 sexiesten Sprache der Welt. Wenn das den ESC gewinnt, dann ist ja.
Ja. Dann können wir uns alle nicht mehr halten am 13. Mai.
Okay, wir sind jetzt bei 46 Minuten, Leute. Ihr müsst wahrscheinlich Abendessen oder irgend sowas.
Nee, na du musst vielleicht Abendessen oder weiß ich nicht.
Ich hab meine Flasche. Ich habe mein. Hier, mein Abendessen ist heute, sage und schreibe, ich bin ja in Deutschland, Hanuta Limited Edition Cookies.
So, haben wir auch noch mal ein bisschen Schleichwerbung hier gemacht. Vielleicht überweisen die uns ja was zurück,
Nein, ich esse heute nur Moroccan Oil und trinke nur Baileys.
oder? Ja, und buchst über booking.com, ne? Ja.
Genau.
Danny, es hat viel Spaß gemacht. Ganz schönen Abend dir noch. Schönen Abend euch allen auch. Vielen Dank für eure Kommentare hier. Und genau, wir freuen uns sehr, dass Voyager dabei ist beim ESC und freuen uns dementsprechend natürlich auch auf den 11. Mai und sind sehr gespannt, was ihr da dann auf die Bühne bringen werdet. Bis
Wunderbar.
dahin, mach's gut, eine gute Zeit dir noch. Ciao,
Ich
ciao.
bedanke mich. Ich bedanke mich. Ciao. Macht's gut.